Ja, wir behandeln immer noch die Namen Gottes. Und befinden uns da gerade bei den zusammengesetzten Namen, also Namen, die aus zwei Wörtern bestehen. Wir hatten schon die Namen behandelt, die aus dem Tetragrammaton plus einem Wort bestehen, also Jahwe, Shammah zum Beispiel, der Herr ist da. Und kommen jetzt zu den Namen, die in Verbindung mit El stehen. El, was eben für Elohim oder Eloah steht, eine kurze Form, El und dann noch ein Zusatz. Und da haben wir als nächsten Punkt, als nächsten Namen El Shaddai. El Shaddai heißt der allmächtige Gott. Ich habe mal einen Bericht gelesen, das war in der katholischen Kirche, da war von einer Familie, die Tochter krank geworden, war todkrank und da wurde dann ein Gebet ausgerufen. Die ganze Kirchengemeinde hat gebetet, dass Gott dieses Mädchen heilt. Und sie hatten alle eine Überzeugung und Gewissheit, dass der Herr da eingreifen wird. Aber es war dann so, diese Tochter starb. Gott hat das Gebet nicht erhört. Und alle haben sich gefragt, warum hat Gott das Gebet nicht erhört? Und der Priester hat sich auch Gedanken gemacht, warum Gott das Gebet nicht erhört hat. Und er hat dann folgende Lösung vorgeschlagen. Er hat gesagt, er hätte die Bibel untersucht und wäre zum Schluss gekommen, dass Gott gar nicht allmächtig ist. Gott wollte zwar das Mädchen heilen, aber weil er nicht allmächtig ist, konnte er es nicht tun und deswegen ist sie gestorben. Wir wissen aber von der Schrift her, ja, dass Gott allmächtig ist und der Name El Shaddai spricht dafür. Wir schauen uns da jetzt ein paar Stellen an. Gott kann alles, aber nicht alles, was er tun kann, will er auch tun. Und diejenigen, die da gebetet haben, sollten sich erstmal Gedanken machen, ob sie überhaupt eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Denn es heißt in der Schrift auch, eure Sünden verdecken sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Jesaja 59, Vers 2. Das heißt, die Sündhaftigkeit des Menschen führt dazu, dass Gott gar nicht zuhört, dass das Gebet gerade mal bis zur Zimmerdecke gelangt und nicht weiter. Das heißt nicht, dass Gott nicht Gebete von Sündern auch mal erhören kann, nämlich um ihnen zu zeigen, dass es ihn gibt und dass er da ist. Da gibt es viele Beispiele davon. Aber grundsätzlich gibt es keinen Anspruch darauf, dass Gott das Gebet erhört. Erstmal muss diese Beziehung zu Gott hergestellt werden. Es muss Versöhnung erfolgen. Und Versöhnung erfolgt sicher nicht durch die katholische Lehre, sondern wie wir Versöhnung erlangen, das finden wir in der Bibel, in der Schrift. Und dann, wenn wir eine Beziehung durch den Herrn Jesus, durch sein Opfer haben zu Gott, wenn wir auf sein vollkommenes Werk vertrauen, dann können wir uns fragen, warum erhört Gott unsere Gebete nicht? Aber erst dann sollten wir uns dieses fragen, vorher sollten wir uns fragen, haben wir überhaupt Zugang zu Gott? Und der Zugang zu Gott geschieht allein durch den Herrn Jesus Christus. Wir haben also hier diesen Titel El Shaddai, der allmächtige Gott, und schlagen dazu 1. Mose 17 auf. Da heißt es in Vers 1 und 2, als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Also Gott erscheint dem Abram, als er noch nicht Abraham hieß, erscheint ihm und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Also Gott sagt zu ihm, ich bin der Allmächtige. Und dann die Aufforderung, sei untadelig. Es ist interessant, warum Gott an dieser Stelle sich der Allmächtige nennt. Woran könnte das liegen, dass er zu Abraham sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Er hätte ja auch sagen können, ich bin Gott, der Allwissende. Oder ich bin Gott, der Allgegenwärtige. Oder ich bin Gott, der Höchste. Aber all das sagt er nicht. Er sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Und ich denke, im direkten Zusammenhang sehen wir zwei Gründe. Der eine Grund ist die Aufforderung selbst, wandle vor mir und sei untadelig. Kein Mensch kann vor Gott wandeln und untadelig sein aus eigener Kraft. Es ist gar nicht möglich, wenn wir auf eigene Kraft vertrauen, wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns Mühe geben, untadelig zu wandeln. Aber wir hatten schon einen anderen Namen Gottes gesehen. Erinnert ihr euch daran? Ein Name, der hier wichtig ist. Und zwar Jahwe Meka Dishrim. Was bedeutet der Herr, der euch Heiligende? Also es ist Gott, der Menschen heiligt, der Menschen absondert und der Menschen befähigt, vor ihm zu wandeln. Der Menschen die Kraft gibt, untadelig zu sein. Und es wird über manche Menschen gesagt, von der Schrift her, dass sie untadelig waren, auch später nach dem Gesetz. Untadelig von der Schrift her bedeutete nicht sündlose Vollkommenheit. Es bedeutete nicht, dass diejenigen, die als untadelig galten, nie einen Fehler gemacht haben oder eine Sünde niemals begangen haben. Sondern es wird manchen Menschen bezeugt, von denen wir auch sehen, dass sie auch gefehlt haben, aber sie hatten die rechte Herzenshaltung und hatten das rechte Vertrauen auf die Machten, auf die Kraft Gottes und haben sich auf die Hilfe des Herrn verlassen und so den Willen des Herrn ausgeführt. Und das verlangt Gott auch von Abraham. Wir wissen auch, dass Abraham Fehler gemacht hat. Er hat an einigen Dingen entgegen dem, was Gott gesagt hat, gehandelt und hat auch in einigen Situationen nicht auf Gott vertraut. Aber trotzdem wird Abraham im Neuen Testament uns als Glaubensvorbild gezeigt. Denn sein grundsätzliches Anliegen war, in den Fußstapfen des Herrn zu wandeln, ihm nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Und das hat er auch getan. Also Gott, der Allmächtige, sagt zu ihm, wandle vor mir und sei untadelig. Er verlangt von ihm etwas, was Abraham selbst nur durch Glauben tun kann. Durch Glauben und durch Vertrauen auf diesen allmächtigen Gott. Ein zweiter Punkt, warum Gott sich hier der Allmächtige nennt, ist der Bund selbst. Davon lesen wir in Vers 2. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und ich will dich über alle Maßen mehren. Gott möchte einen Bund mit Abraham schließen. Wir haben diesen Bund schon behandelt. Und dieser Bund beinhaltet jetzt hier erstmal, er wird ihn über alle Maßen mehren. Und das war menschlich gesehen etwas, was schwierig war, dass er über alle Maßen gemehrt wird, weil einfach Abraham nicht reich mit Kindern gesegnet war. Er hatte nicht 12 Kinder wie Jakob. Die Aussage dann, dass über alle Maßen gemehrt wird und dass er ein Vater vieler Völker wird, das ist etwas, was Abraham nur im Glauben annehmen konnte, wo er im Glauben darauf vertrauen konnte, dass Gott dieses Wort auch erfüllen wird. Und dann geht es ja noch weiter, wenn er sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Auch wieder menschlich gesehen nicht nachvollziehbar, aber Abraham hat das im Glauben angenommen und hat darauf vertraut. Gott ist der Allmächtige, der also auch seine Verheißungen erfüllen kann. Auch deswegen wird er der Allmächtige genannt. Er ist fähig und willig, seine Verheißungen auszuführen und durchzuführen. Und das dürfen wir auch für uns wissen. Wir sind ja selbst oft geplagt mit schwachem Glauben. Ja, kaum einer sagt, ich habe einen starken Glauben. Ja, ich habe einen Glauben, der Berge versetzt. Sondern jeder, wenn er seinen Glauben analysiert, kommt eigentlich zum Schluss, ich habe einen schwachen Glauben. Aber auch wir dürfen wissen, wir haben es zu tun mit dem Allmächtigen, mit Gott, dem Allmächtigen. Und der Allmächtige, er ist es, der die Verheißungen erfüllt. Es ist nicht unser Glaube, der die Verheißungen erfüllt, sondern wir glauben an diesen allmächtigen Gott und wir glauben, dass der allmächtige Gott auch die Verheißungen erfüllen kann und will und dass er uns auch, wie bei Abraham, befähigt, vor ihm zu wandeln und untadelig zu sein. El Shaddai, also der Allmächtige, wir schauen eine andere Stelle an, und zwar in Kapitel 28, und zwar das ist die Situation, wo Jakob fliehen muss und wo Isaak dann zu ihm sagt, Gott, also sein Vater, Gott der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Also wir sehen auch, Isaak, durch das, was er dem Jakob sagt, drückt hier seinen Glauben aus an die Verheißung Gottes, dass diese Verheißung ihm gilt, dass sie Jakob gilt, dass der Allmächtige ihn segnen wird und ihn fruchtbar macht und dass er das Land besitzen wird. Also die gleiche Verheißung jetzt in Bezug auf Isaak und dann natürlich in Bezug auf Jakob. Der allmächtige Gott wird es erfüllen. Auch hier könnte man es sagen, zwei Generationen später ist diese Verheißung nicht in Erfüllung gegangen. Isaak hätte auch sagen können, Gott hat es dem Abraham versprochen, ja, Abraham hat es nicht erlangt, was soll ich jetzt noch auf diese Zusage vertrauen? Und genauso Jakob. Und der Mensch neigt eben dazu, auf das zu schauen, was vor Augen ist, das anzusehen, was er sieht und dann zu sagen, zu urteilen und zu sagen, Gott wird seine Verheißung nicht erfüllen. Aber wir sehen, dass in Isaak der Glaube war und dass in Jakob der Glaube war, dass der allmächtige Gott zu seinem Wort stehen wird und es erfüllen wird. Und das ist auch ein Grundprinzip des Glaubens. Wir haben es mit unsichtbaren Dingen zu tun. Wir haben es mit Verheißungen zu tun. Und Gott handelt oft so, dass wir meinen, es geht nicht in Erfüllung, um unseren Glauben zu prüfen und dann auch zu stärken. Manchmal sehen wir uns konfrontiert mit der Realität und die Realität erscheint uns nicht übereinstimmend mit den Verheißungen Gottes. Und dann vertrauen wir auf die Verheißungen, legen uns in die Hand des Herrn und sagen zum Herrn, du hast es versprochen, du hast es verheißen, du bist der Allmächtige. Ich vertraue darauf, dass es wahr ist. Und so dürfen die Gläubigen dann wachsen im Glauben und auch erleben, wie Gott zu seinen Verheißungen steht und sie erfüllt. Es gibt nämlich viele Verheißungen, die erleben die Gläubigen schon in diesem Leben, nämlich die Verheißung, dass sie Frucht bringen dürfen und verschiedene andere Dinge, dass sie geheiligt werden, denn es heißt, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und es gibt natürlich Verheißungen, die beziehen sich auf die Zukunft, nämlich die Verheißung des Erbes, die Verheißung der Ewigkeit, dem, was kommen wird. Es ist übrigens auch bei der Errettung so, dass man erstmal mit unsichtbaren Dingen zu tun hat. Wenn Gott jemand überführt von seiner Schuld und Sünde, wenn ihm klar wird, ich bin Sünder, ich kann vor dem lebendigen Gott nicht bestehen, wie wird er dann gerettet? Er vertraut auf die Verheißung, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, wer an Jesus Christus glaubt und an das, was er getan hat, dass er sein Blut vergossen hat, dass er sein Leben gelassen hat, dass er in den Tod gegangen ist, dass wenn er darauf vertraut, dass er dann gerettet wird und dass Gott auch zu dieser Verheißung steht. Aber es ist nicht so, dass Gott dann ein Zeichen vom Himmel schickt und sagt, mein lieber Sohn, du bist jetzt gerettet. Ja, wie bei Jesus die Stimme vom Himmel kam und gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Nein, sondern im ersten Moment, in dem Schritt vom Unglauben zum Glauben, im ersten Moment ist es so, dass man blind vertrauen muss. Blind vertrauen, dass durch das Erlösungswerk, durch das Blut des Herrn, der gerettet wird, der glaubt. Und so war es ja auch bei Ironside, der das so erfahren hat. Ja, er ist überführt worden von seiner Sündhaftigkeit, er hat die Bibel schon oft durchgelesen und ihm war klar, er kann vor Gott nicht bestehen. Und dann erinnerte er sich an die Verheißungen, dass wer glaubt, selig wird, wer glaubt, gerettet wird. Und dann betete er so zum Herrn. Er sagte zu ihm, Herr, ich spüre nichts, aber ich vertraue, dass wer auf dein Wort vertraut, wer an dieses Erlösungswerk glaubt, dass er auch gerettet wird. Und ohne ein Zeichen zu verlangen, ohne irgendetwas zu spüren oder sonst etwas, vertraue ich jetzt darauf, dass ich das Heil habe, weil ich an das vollbrachte Werk des Herrn Jesus glaube, dass er sein Blut vergossen hat und dass er gestorben ist. Also er hat weder nach einem Zeichen gefragt, noch nach einem Gefühl gefragt, sondern er hat blind auf das Wort Gottes vertraut. Er hat blind vertraut, dass der allmächtige Gott ihn rettet auf Grundlage des Opfers seines Sohnes. Und den Fehler sollten wir nicht machen, dass wir nach Zeichen fragen, dass wir ihn bitten, wir wollen uns fühlen, so dass wir Vergebung haben, wir wollen die Vergebung fühlen und spüren, dann sind wir auf dem Holzweg. Nein, wir vertrauen darauf, dass der Herr zu seinem Wort steht und dass es dann auch entsprechend in Erfüllung geht. Dadurch will ich nicht sagen, dass der Glaube oder die Früchte des Glaubens dann nicht auch mit Gefühlen in Verbindung stehen. Das ist durchaus so. Aber diese Gefühle, zum Beispiel die Freude im Herrn, ist ja auch ein Gefühl. Diese Gefühle sind nicht die Grundlage unseres Heils oder unserer Rettung. Und oft ist es so, wenn ein Mensch von Sünde überführt wird, dann fühlt er sich eher mal niedergeschlagen, fühlt er sich eher depressiv, als dass er himmelhoch jauchzend ist. Auf der anderen Seite ist auch nicht auszuschließen, dass jemand, der Gewissheit bekommt des ewigen Lebens, dass er sich in dem Moment dann auch darüber freut und dankbar ist, dass ihm diese Last der Sünde genommen ist. Trotzdem möchte ich festhalten, der Glaube hat erstmal mit dem Unsichtbaren zu tun. Und so haben wir es bei Abraham, Isaak und Jakob gesehen. Der allmächtige Gott El Shaddai wird seine Verheißung erfüllen. Und dann noch eine letzte Stelle dazu, 2. Mose 6, Vers 3. Ich lese ab Vers 2. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Diese Stelle hatten wir ja schon, aber hier die Aussage, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Und das hatten wir gesehen, die Stellen dazu. Er hat sich geoffenbart als Gott der Allmächtige. Obwohl sie den Namen Herrn kannten, kannten sie nicht die Eigenschaften, die in Verbindung stehen mit dem Namen Herrn. Erst diese Eigenschaften wurden erst dem Mose geoffenbart und somit hat sich Gott als Herr erst dem Mose zu erkennen gegeben. Wir kommen zum nächsten Titel Gottes, zum nächsten Namen Gottes und zwar El Elyon. Was bedeutet der Höchste? Wir sehen das in Jesaja 14. Und zwar aus dem Munde Luzifers. Jesaja 14, Vers 14. Da heißt es, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Also Luzifer wusste, dass Gott, dass der Schöpfer der Höchste ist. Ja, dass er der Allerhöchste ist, wie es hier übersetzt ist. Und er wollte sich dem Höchsten gleich machen. Das war seine Sünde, er war stolz, er hat sich erhoben und wollte sich dem Höchsten gleich machen. Das ist noch gravierender insofern, dass er selber bekennt, es ist der Allerhöchste. Aber er will sich ihm gleich machen. Er will selbst zum Höchsten, zum Allerhöchsten werden. Nun wollen wir aber noch andere Stellen dazu anschauen. Diesmal aus dem Mund von Gläubigen, im 2. Samuel-Buch. Kapitel 22, Vers 4, Vers 14. Da ist es, der Herr donnerte vom Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Und er schoss Pfeile und zerstreute sie, sein Blitz und schreckte sie. Da sah man die Gründe des Meeres und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von dem Schelten des Herrn, von dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich, er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind, von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Also hier das Gebet oder das Danklied David, wie es genannt wird. Er erkennt die Macht Gottes, er anerkennt die Macht Gottes und ist dankbar, wie der Herr Himmel und Erde erschüttert hat, wie er alles in Bewegung gesetzt hat, um ihn zu befreien. Dieses Lied bezeugt auch die große Macht Gottes, aber betont auch, dass er der Höchste ist. Wenn der Höchste seine Stimme erschallen lässt, dann geschieht etwas. In dem Fall steht der Höchste in Verbindung mit dem Zorn, mit dem Schelten des Herrn und mit dem Schnauben seines grimmigen Zorns. Der Herr schnaubt über seine Feinde, der er schnaubt über die Gottlosen, er schnaubt über diejenigen, die gegen Gott kämpfen. Und hier ist der Herr vergleichbar mit einem Löwen, der für die Seinen eintritt. Der Höchste, also David, war es bewusst, dass Gott der Höchste ist, dass er höchste Autorität ist, dass er souverän herrscht über das Universum, dass er Himmel und Erde erschüttern kann, dass ihm alle Macht gegeben ist. Dann, wo finden wir es noch? Natürlich in den Psalmen. Psalm 21, Vers 8. Denn der König vertraut auf den Herrn, und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Auch dieser Psalm ist von David, und wir sehen hier, dass David ein vorbildlicher König war, ein König, der auf den Herrn vertraute. Das wäre wünschenswert, dass wir Herrscher hätten, die auf den Herrn vertrauen. Leider ist es zu oft so, dass Herrscher und dass die Regierenden wegen ihrer großen Macht nicht mehr auf den Herrn vertrauen, sondern auf sich selbst, dass sie stolz werden und dass sie das, was sie tun und die Entscheidung, die sie treffen, ohne den Herrn tun. Und es gibt immer weniger Politiker auch, die bei ihrer Einsetzung auf die Bibel schwören. Ich weiß, wir sollen nicht schwören, sagte Herr Jesus, aber das ist den Politikern sowieso egal. Sie schwören nicht drauf, nicht weil sie es nicht verantworten können, sondern sie schwören nicht auf die Bibel, weil sie dadurch ausdrücken wollen, dass sie von dem Höchsten, von dem lebendigen Gott nichts halten. David war hier anders. David war sich seiner Schwachheit bewusst und hat gesagt, der König vertraut auf den Herrn. Durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. David stand nicht durch seine eigene Kraft, sondern durch die Gnade des Höchsten. Und deswegen ist David uns ein Vorbild. Auch wir sollen auf den Herrn vertrauen und sollen darauf vertrauen, dass er uns festmacht, dass er uns nicht wanken lässt, dass er uns auf dem Weg erhält, den wir gehen sollen. Wir sind hier abhängig vom Herrn. Wenn es auf unsere Kraft ankäme, könnten wir nicht bestehen. Wir sind allezeit abhängig von dem Höchsten, von dem guten Hirten, der uns um seines Namens willen führt und leitet und dessen Stecken und Stab uns trösten. Und er ist derjenige, der uns auf den Felsen stellen kann, der uns zu hoch ist. Es ist der Höchste, der genau dieses tun kann. Und Psalm 83, ab Vers 17, dass es bedecke ihr Angesicht mit Schande, dass sie nach deinem Namen fragen, o Herr. Lass sie beschämt und erschreckt werden für immer, lass sie schamrot werden und umkommen, damit sie erkennen, dass du, dessen Name Herr ist, allein der Höchste bist über die ganze Erde. Im Alten Testament gibt es ja einige Gebete auch, in denen um den Tod der Feinde gebeten wird. Im Neuen Testament sollen wir nicht so beten. Der Herr Jesus sagt, segnet, die euch verfolgen, bittet für eure Feinde. Wir sollen also beten für unsere Feinde, dass sie zur Einsicht gelangen, was in Vers 17 noch ein Stück weit ausgedrückt wird, dass sie nach deinem Namen fragen, o Herr. Aber dann lass sie beschämt und erschreckt werden. Für immer lass sie schamrot werden und umkommen. Das ist etwas, was wir nicht beten sollen, weil es nicht dem Wesen des Neuen Testamentes entspricht. Vielmehr sollen wir bitten, dass die Feinde zum lebendigen Glauben kommen, dass sie umkehren, sogar wenn es die schlimmsten und größten Feinde sind, sollen wir nicht dafür beten, dass sie umkommen, sondern dass sie den Herrn erkennen, dass dadurch der Name des Herrn verherrlicht wird und er ist der Höchste über die ganze Erde. Das ändert nichts daran, dass der Höchste am Ende natürlich die Gottlosen richten wird. Diejenigen, die nicht zum Herrn gefunden haben, die nicht zu ihm umgekehrt sind, sie werden gerichtet werden und werden verurteilt werden auf Grundlage ihrer Werke. Und das wissen die Gläubigen auch, dass es ein gerechtes Gericht geben wird. Und weil wir von dem gerechten Gericht wissen, deswegen versuchen wir auch, den Menschen nahezulegen und den Menschen das Evangelium zu bringen, damit sie zum Glauben an den Herrn Jesus kommen und es nicht aufschieben und aufschieben, denn man weiß nie, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wann das Ende für jeden einzelnen Menschen kommt oder auch wann der Herr wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Es ist der Höchste und der Höchste und der Allmächtige, er vermag es natürlich auch, Menschen zu retten. Die Rettung einer einzigen Menschenseele ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So wird es im Neuen Testament ausgedrückt, als Jesus sagt, wie schwer haben es Reiche, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und Petrus fragt ganz schockiert, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und die Antwort Jesu war, er hat nicht gesagt, die Armen, die können gerettet werden, sondern er hat gesagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Also die Rettung einer einzigen Menschenseele ist menschlich gesehen nicht möglich. Menschlich gesehen kann kein Mensch gerettet werden. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Egal, ob sie am Reichtum hängen oder an anderen Dingen, alle sind Sünder und können sich selbst nicht retten. Auch ein anderer Mensch kann sie nicht retten. Aber es ist möglich bei Gott, der Allmächtige, Gott El Shaddai, Und der höchste Gott, El Elyon, er kann Menschen zur Umkehr bringen, kann sie neu machen, kann sie erneuern und kann ihnen Erkenntnis des Heils schenken. Und in diesem Vertrauen sollen wir auch hingehen und den Menschen das Wort bringen. Wir vertrauen nicht auf die eigene Überredungskunst, wir vertrauen nicht darauf, dass wir jemand psychologisch überzeugen können, sondern wir vertrauen darauf, dass der Herr Jesus durch sein Wort Menschen überführen kann, sie zur Umkehr bringen kann und bewirken kann, dass sie gerettet werden. Das kann der Höchste und der Allmächtige tun. Kommen wir zum nächsten Namen Gottes. Den finden wir in 1. Mose 21. Vers 33. Da heißt es, Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Hier wird der Herr, der ewige Gott genannt. Der ewige Gott, der von Ewigkeit ist, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und Abraham rief seinen Namen an. Ihm war bewusst, es ist der ewige Gott, der allein wahre Gott. So auch in Jesaja 40, Vers 28. Da heißt es, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also auch hier wird Gott der ewige Gott genannt, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, der ewige Gott, der die Zeit geschaffen hat. Er hat natürlich auch das Universum, die Welt erschaffen. Und weil er der Schöpfer ist, weil er der Ewige ist, wird er nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er ist auch allwissend, lernen wir aus dieser Stelle. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und das hat eine Auswirkung auf die Gläubigen. Das lesen wir dann in Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Gläubige können oft in die Situation kommen, dass sie kraftlos sind, dass sie sich voller Schwachheit fühlen, dass sie sich unfähig fühlen, etwas Gutes zu tun oder das zu tun, was einfach ihre Pflicht ist, ihrer Verantwortung nachzukommen. In solch einer Situation werden Gläubige hineingeführt. Aber sie haben die Verheißung des Herrn, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. So ist es ja beim Adler, wenn der Adler sein Gefieder wechselt, dann sieht er erstmal so aus, als wäre er am Sterben. Ja, das alte Gefieder ist noch auf ihm, aber das neue Gefieder wächst nach. Und jemand, der diesen Adler sieht, meint, der Adler, der stirbt bald. Und dann plötzlich schmeißt er sein altes Gefieder von sich und fährt auf und fliegt und ist voller Kraft und voller Macht. Und man meint, es ist ein ganz junger Adler in der Höhe seiner Kraft. Und so wird es verglichen mit dem Gläubigen. Bei Gläubigen kann immer wieder der Eindruck entstehen, dass sie keine Kraft mehr haben, dass sie am Ende ihrer Kraft sind. Und genau dann kann der Herr in seiner Schwachheit, in ihrer Schwachheit mächtig wirken und kann sie mit neuer Kraft ausstatten und kann bewirken, dass sie dem Herrn dienen, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist auch eine Ermutigung für Gläubige, auf den Herrn zu vertrauen. Und Bach singt, er zitiert ja diese Stelle, als er gefragt wurde, wie er es schafft, so viel zu beten. Ja, jemand hat ihn beobachtet, er selbst ist spät nachts zu Bett gegangen und er sieht, Bach singt ist noch auf seinen Knien und betet. Und am nächsten Morgen steht er selbst früh auf und sieht Bach singt auf seinen Knien und betet. Er wusste nicht, ob er überhaupt geschlafen hat. Und er fragt ihn, ja, wenn er so wenig schläft, wo bekommt er die Kraft her? Und dann hat er mit diesem Vers geantwortet, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufwachen mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auch im Neuen Testament finden wir dieses Prinzip. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also hier wird an sich der Mensch, der Gläubige, mit einem irdenen Gefäß verglichen, mit einem irdenen, wertlosen Gefäß. So ist unser Körper. Er ist vergänglich, er wird zum Staub zurückkehren, er wird zur Erde werden, ist ein irdenes Gefäß. Und das oft auch mit viel Schwachheit gezeichnet. Und das aus dem Grund, damit die überragende Kraft von Gott sei. Der Mensch neigt dazu, wenn er sich stark fühlt, wenn er sich kräftig fühlt, wenn er auf der Höhe seiner Kraft ist, körperlich, gesund und alles läuft gut, dann neigt er dazu, sich auf seine Kraft zu verlassen. Wenn ihn aber die eigene Kraft verlässt, wenn er merkt, er kommt an seine Grenzen, wenn er merkt, er kann gar nichts, dann fängt er an, mehr auf den Herrn zu vertrauen, dass der Herr Jesus wirkt, dass er auch ein schwaches Gefäß gebrauchen kann, ein schwaches Gefäß, um für andere ein Segen zu sein. So hat es Whitfield auch gehandhabt. Whitfield, der umhergereist ist und dreimal pro Tag gepredigt hat, vor bis zu 20 oder 25.000 Menschen, zur Zeit, als es keine Mikrofone gab, keine Lautsprecher, hat er zu vielen gepredigt und viele sind zum Glauben gekommen. Und er sagte, dass er ein schwaches Gefäß ist, ein unwürdiges Gefäß, aber der Herr kann in seiner Kraft, kann ihn gebrauchen, um Menschen zum Glauben zu führen, um euch, hat er gesagt und hat die Zuhörer angesprochen, um euch zur Umkehr zu führen. Diese Kraft liegt nicht in ihm, sondern allein in dem lebendigen Gott. Wir sehen also, der Titel Gottes El Olam, der ewige Gott, hier in Verbindung gebracht, in Jesaja 40, Vers 28 in Verbindung gebracht mit der Tatsache, dass er dem Schwachen stärkt. Seine Ressourcen sind ohne Ende. Der ewige Gott hat unendliche Ressourcen, hat unendliche Macht. Und so kann er auch diejenigen, die auf ihn harren, stärken und kräftigen und gebrauchen. Kommen wir zu einem weiteren Namen Gottes. Und zwar El Roi, Gott, der sieht. In 1. Mose 16. in Vers 13. Und zwar geht es hier um Hagar, die ja ausgestoßen war und die verzweifelt war. Und der Herr spricht zu ihr in Vers 9. Also der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht, indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also hier der Name Gottes, Gott, der sieht, oder Gott, der mich sieht, in Klammer, von Hagar Gott gegeben. Gott hat praktisch ihre Not gesehen, obwohl sie nicht diejenige war, durch die der Verheißene kommen sollte, beziehungsweise die Segenslinie weitergehen sollte, hat er ihre Not gesehen und hat ihr verheißen, dass sie auch zu einem großen Volk werden wird und dass so praktisch ihr Same auch gesegnet sein wird. Dies ist ja genau der Punkt, wo ein Konflikt entsteht zwischen Abraham und den arabischen Ländern, nämlich die arabischen Länder gehen letztendlich auf Hagar zurück und noch etwas weiter zurück, nämlich auch auf Esau und Lot. Auch diese werden in Verbindung gebracht mit den arabischen Ländern. Dann ein weiterer Titel Gottes ist El Kmulot. Das lesen wir in Jeremia 51. Da heißt es: Denn ein Verwüster ist über Babel gekommen, seine Helden sind gefangen und ihre Bogen zerbrochen worden, denn der Herr ist ein Gott der Vergeltung, er wird sicherlich vergelten. El Kmulot bedeutet Gott der Vergeltung. Er ist ein Gott der Vergeltung, er wird sicherlich vergelten. Und das drückt aus, dass Gott sich rächt. Gott ist ein Gott der Rache. Wir Menschen, wir sollen uns nicht rächen. Wir sollen uns deswegen nicht rächen, weil Gott die Rache ausführen wird. Deswegen heißt es auch im Römerbrief: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Er wird sich rächen an den Feinden, und hier in dem Zusammenhang wird er sich rächen an Babylon, und Babylon wird fallen. Der Verwüster ist über Babel gekommen, seine Helden sind gefangen, ihre Bogen zerbrochen worden. Denn der Herr ist ein Gott der Vergeltung, er wird sicherlich vergelten. Die Vergeltung Gottes und die Tatsache, dass er sich rächt, ist auch wieder etwas, was im Wort Gottes festgehalten ist und was sicher ist. Gott vergilt, er vergilt das Böse, er vergilt die Sünde. Und deswegen ist es so, dass eigentlich alle Menschen diese Vergeltung erhalten müssten. Gott müsste alle Menschen richten, er müsste der Vergelter sein gegenüber der Sünden aller Menschen. Und wie wir aber letztes Mal gehört haben, in der letzten Predigt, ist es so, dass diejenigen, die glauben, sie haben Vergebung, sie haben Erlösung, und die Rache, die Vergeltung Gottes wurde für sie auf den Sohn Gottes gelegt. Der Sohn Gottes hat den Kelch des Zornes getrunken, er hat diese Rache Gottes ertragen müssen, er hat den Zorn Gottes ertragen müssen. Und deswegen, wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird die Vergeltung Gottes nicht erfahren, er wird nicht den Zorn Gottes erfahren müssen, denn der Zorn Gottes wurde gestillt am Kreuz. Und damit möchte ich für heute schließen. Ich fasse noch ganz kurz zusammen. Die Namen Gottes, die wir heute behandelt haben: El Shaddai, der allmächtige Gott; El Elyon, der höchste Gott; El Olam, der ewige Gott; El Roi, Gott, der sieht oder Gott, der mich sieht; und El Gmulot, Gott der Vergeltung.